Herzlich willkommen zum Seminar. Wie weit würdest du gehen? Da die Reihen schon voll sind, können wir 2 Minuten eher anfangen, dann haben wir mehr Zeit. Oder wir können ganz pünktlich Schluss machen. Aber erstmal wird es spannend, denn es geht um missionarische und sozialdiakonische Kurzeinsätze in aller Welt. Wir haben dieses Seminar von 8 verschiedenen Missionswerken vorbereitet. Mein Name ist Heino Weidmann von der DMG, ein christliches Missions- und Hilfswerk, aber es sind noch 7 andere Missionswerke mit dabei und nicht nur das, sondern wir haben von praktisch jedem Missionswerk, das hier mit vertreten ist, auch einen ehemaligen Kurzzeitler, der berichten wird. Der größte Teil der Zeit des Seminars wird heute Berichte aus Kurzeinsätzen sein, dass ihr richtig live daran teilhaben könnt oder euch erwärmen könnt für einen Kurzeinsatz. Aber es gibt auch Hintergrundinfos und ja, auch eine Andacht, einfach um uns einzustimmen. Und bevor es so richtig losgeht, ich hoffe, ihr seid jetzt schon richtig gespannt, habe ich von der Jumiko insgesamt 3 Ansagen. Und zwar, ihr habt an eurem Platz schon gefunden, liest die Bibel, einen Bibelleseplan. Müsstet ihr mal schauen, müsst ihr da irgendwo gelegen haben. Das soll euch ermutigen, Bibel zu lesen und richtig am Wort Gottes dran zu bleiben. Da kann man, wenn man das planmäßig macht, wirklich tief ins Wort Gottes einsteigen. Und das ist ja auch eine gute Voraussetzung für einen Kurzeinsatz. Dann, wer schon auf dem Christustag im Juni in der Mercedes-Benz-Arena war, der hat vielleicht die Maggie Gobran schon gesehen oder hat es vielleicht im Fernsehen dann gehört. Eine ganz bewegende Frau, die hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise über sie wurde ein Buch geschrieben. Dieses Buch kann am Büchertisch bestellt werden. Und mehr Infos dazu gibt es übrigens auf dem Liedblatt zur Jumiko. Wer das hat, das Liedblatt, da könnt ihr da mehr nachlesen. Und in der Missionshalle gibt es noch diesen hier, den Explorer mit tollen Andachten. Gibt es kostenlos zum Mitnehmen in der Missionshalle. Also denkt dran, euch einzudecken. Ja. Wie weit würdest du gehen? Bist du bereit, Gott bis ans Ende der Erde zu folgen? Ist das nicht ein hoher Anspruch, Gott bis ans Ende der Welt zu folgen? Aber angesichts des Titels, des Mottos von der Jumiko, Himmel und Hölle, das Leben ist kein Spiel, ist das eine Herausforderung, vielleicht auch in dieser Richtung, im Kurzeinsatz, etwas vor Gott zu tun. Oder auch sonst in deinem Leben, aber hier haben wir diese spezielle Möglichkeit, Gott eine begrenzte Zeit im Leben zu dienen, in einem anderen Land, aber sich für ihn einzusetzen. Tobias von Coworkers, du wirst uns etwas erzählen, ein bisschen hineinnehmen in Gottes Gedanken zu dem Thema.
Ja, das mache ich gerne. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, ihr kommt stimmlich bei mir mit. Ich bin leider ein bisschen angeknackst, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Himmel und Hölle, dein Leben ist mehr als ein Spiel. Das ist die Überschrift für diese Jumiko in diesem Jahr 2015, die wir bewusst gewählt haben. Und ganz passend, wie Heino das gerade schon gesagt hat, das Thema, wie weit würdest du gehen? Gott folgen bis an die Enden der Erde, bist du dazu bereit? Ja, tatsächlich, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Würdest du Gott bis an die Enden der Erde folgen? Eine Frage, die ich glaube, uns alle herausfordert. Und was würde passieren, wenn Gott das tatsächlich von dir wollte? Wärst du bereit, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen? Herr, was willst du von mir und von meinem Leben? Lässt du diese Frage überhaupt so uneingeschränkt an dich ran oder hast du es dir jetzt schon ganz schön bequem eingerichtet daheim und bist so ganz zufrieden mit dir und mit deinem Leben? Ganz ehrlich, manchmal habe ich echt den Eindruck, dass wir Christen es uns hier in Deutschland schon ganz schön gut eingerichtet haben. Ich nenne es mal Kaufhausmentalität. So ganz nach dem Motto, ich gehe durch einen Einkaufsladen und da gibt es so ein ganz vielfältiges Angebot. Und ich picke mir so raus, was mir gerade so gefällt. Ein bisschen Glaube, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Gebet. Ja, wenn es mir ganz dreckig geht, okay, ja, dann ganz viel Gebet, ist ja klar. Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen Nächstenliebe. Aber ich gehe so durch einen Einkaufsladen und ich picke mir so raus, was mir gerade so passt für mein christliches Leben. Frage, bist du bereit, mehr als ein bisschen Einkaufsladenmentalität zu leben? Bist du bereit, nicht nur ein bisschen zu nehmen oder zu geben? Bist du bereit, Jesus in allem kompromisslos nachzufolgen und ihm alles zu geben, weil es eben ums Ganze geht, um Himmel oder um Hölle? Ich war vor kurzem in Ruanda und ich habe dort eine Reise hingemacht. Man sagt, das ist die Schweiz Afrikas, also es ist echt ein wunderschönes Land. Herrliche Berge, wunderschöne Natur, schöne Wälder, wunderbares Grün. Es ist ein sauberes Land. Habe ich noch nie gesehen in Afrika, so ein sauberes Land. Es gibt dort zum Beispiel ein Verbot für Plastiktüten. Ja? Es gibt keine Plastiktüten in diesem Land. Und dementsprechend sauber ist dort der Kontext in diesem Land. Wunderschön. Eine super Infrastruktur, tolle Teerstraßen. Man dachte echt, Mensch, das könnte so vordergründig fast so ein Stück weit afrikanischer Himmel auf Erden sein. Doch dann, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wenn man mit den Menschen dort ins Gespräch kommt, wenn man anfängt, ihre Geschichte zu verstehen, dann lernt man viel mehr, dass es dort vor ein paar Jahren die menschliche Hölle gab. Vor 20 Jahren war dort ein Riesenbürgerkrieg. In 3 Monaten haben die Hutus, das ist ein Volksstamm da, innerhalb von 3 Monaten haben diese Hutus 1 Million Menschen abgeschlachtet. 1 Million Tutsi, das ist der andere Volksstamm in dem Land, wurden ermordet. Das muss man sich denken, das sind 1/6 der Bevölkerung, die damals ums Leben gekommen sind. 75% der damals dort lebenden Tutsis sind ums Leben gekommen. Freunde, das ist Hölle auf Erden. Ich dachte zuerst, Mensch, das könnte so ein bisschen afrikanischer Himmel auf Erden sein, aber wenn man da dahinter die Kulisse schaut, wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, das ist Hölle auf Erden. Und wenn man heute mit den Menschen dort spricht, dann merkt man, wie sie das bis heute beschäftigt. Ja, tatsächlich sind die zurzeit gerade dort dran, um das aufzuarbeiten. Und ich habe mit Bischof John mich unterhalten und er hat das alles dort miterlebt. Und er hat mir erzählt, ich habe Menschen gesehen, die denen vergeben haben, die ihre Liebsten ermordet haben. Ich habe Überlebende und Verfolgte zusammen weinen gesehen und wie sie sich weinend umarmt haben. Und er zieht das Fazit und sagt, etwas wie das erfordert die Gegenwart Gottes. Versöhnung in Ruanda. Und das ist dann wieder ein Stück Himmel auf Erden, weil Gott am Werk ist. Es findet Versöhnung zwischen Menschen statt. Und ihr Lieben, um wie viel mehr geht es dann Gott, dass du versöhnt bist mit ihm. Damit wir nach dem Tod der Hölle entkommen und dass wir in einen ewigen Himmel, in eine ewige Gemeinschaft mit Gott kommen. Hey, es gibt nichts Spannenderes, es gibt nichts Besseres, was uns passieren kann in unserem Leben. Hebräer 10, Vers 19 steht, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Lebens, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Ja, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus hat Gott uns sein Erbarmen geschenkt. Die Kluft zwischen mir und Gott ist überwunden. Und ich darf dieses Opfer Jesu in Anspruch nehmen, für mich ganz persönlich und für mein Leben, damit ich in den Himmel komme, damit ich Ewigkeit bei Gott habe. Bei den Hutu und bei den Tutsi gehören 2 dazu, wenn die sich heute versöhnen. Sie können nicht zwangsversöhnt werden. Es gehören immer beide dazu. Und es passiert. Ich habe es gesehen und viele Menschen haben mir davon berichtet. Und so hat es auch Bedeutung für dich und dein Leben. Gott streckt dir seine Hand entgegen. Und die Frage an dich ist, hast du sie schon angenommen? Und dann noch eine 2. Frage. Und du, wie weit würdest du gehen? Bist du bereit, zu den Menschen zu gehen, die noch nie von dieser ausgestreckten Hand Gottes etwas gehört haben? Was machst du mit deinem Leben, das im Vergleich zur Ewigkeit echt nur ein paar Sekunden dauert? Bist du bereit, es ganz für Gott einzusetzen? Ja, bist du sogar bereit, bis zum Ende der Erde zu gehen, um den Menschen dort von diesem ewigen Gott und von diesem Himmel zu erzählen und sie so vor der Hölle zu bewahren? Es geht ums Ganze. Es geht um dein ganz persönliches Leben und es geht um das Leben deiner Mitmenschen. Und ich wünsche mir das für dich und für uns, dass wenn du heute von diesem Tag weggehst und wenn du heute nach Hause kommst, dass du das für dich mitnimmst und dass du dich vielleicht sogar in deinem Zimmer heute Abend niederkniest und dass du betest: Herr, ich will dir mein ganzes Leben geben. Es gehört dir. Ich will es nicht vergeuden, sondern ich will es dir ganz zur Verfügung stellen. Mit all meinen Schwächen und mit all meinen Stärken, mit meinen Gaben und mit meinen nicht vorhandenen Gaben, zeige du mir deinen Willen. Mach du was aus meinem Leben, gebrauche du mich. Denn was Besseres kann mir nicht passieren. Hilf mir, uneingeschränkt dir nachzufolgen, Schritt für Schritt durchs Leben zu gehen. Und Herr, segne mich und lass mein Leben für andere ein Segen sein. Und das wünsche ich dir, denn was Großartigeres gibt es nicht im Leben. Gott hatte zu Abraham in 1. Mose 12 gesagt: Geh und sei ein Segen und ich will dich segnen. Und das wünsche ich dir, dass du das auch erlebst, dass Gott dich segnet. Und das kann ganz konkret passieren, in einem Kurzeinsatz. Und davon werden wir jetzt gleich noch ein Stück hören, wie solche Segensspuren entstehen können. Amen.
Vielen Dank, Tobias. Wir haben die 8 Berichte, die wir jetzt gleich hören werden, haben wir in 3 Blöcke eingeteilt. Erst mal berichtet jeder Kurzzeitler von seinem Einsatz, dass hier richtig tolle Einblicke gewinnen könnt in ganz verschiedene Länder und Arbeiten in der Welt, die möglich sind. Aber ich werde immer nach einem Block, werde ich die, die in dem Block berichtet haben, 2 bis 3 Leute, werde ich dann interviewen, was so wichtig gewesen ist bei Ihnen. Und zwar bei den ersten 3 so, was im Vorfeld wichtig war, bei den zweiten 3, was während des Einsatzes wichtig war und bei den letzten, was bei der Rückkehr wichtig war. Damit ihr richtig umfassend einfach mal einen Eindruck bekommt, was alles so ein Kurzeinsatz ausmacht, was da dran hängt. Und ich würde jetzt einfach mal den David nach vorne bitten. Der wird jetzt mal als allererstes berichten von seinem Einsatz. Ihr seht dann auch immer an der Wand, was er gemacht hat, und das wird er euch jetzt auch erzählen.
So, hallo miteinander. Ihr habt schon meinen Namen gehört. Genau, ich war in Brasilien. Na, dankeschön. Und da ist wichtig zu sagen, nicht irgendwo in Brasilien. Könntest du erst ein Bild machen? Ich arbeite. Jetzt wisst ihr auch, mit wem ich dort war, nämlich mit der Deutschen Indianer Pioniermission. Das ist eine kleine Missionsgesellschaft auf der Alp. Genau. Ja, super. Super. Da springe ich gerade nach Brasilien. Genau, und jetzt noch eins. Wunderbar, genau. Ich war nämlich, Brasilien ist ein sehr großes Land, 24 Mal so groß wie Deutschland. Deswegen ist da wichtig zu sagen, wo in Brasilien, weil der Süden ist Deutschland sehr ähnlich, gibt es auch Äpfel und so. Ich war nicht im Süden, sondern sehr im Norden, im Amazonasgebiet. Das ist der größte Nebenfluss der Welt, auch ein Nebenfluss vom Amazonas. In der Hauptstadt des Bundeslandes Rondônia, die sich Porto Velho nennt. Wird wahrscheinlich niemand von euch kennen. Auf jeden Fall sehr schönes Klima, immer schön feucht, warm, bei 35 Grad steigend. Manchmal wird es auch kälter, also ja genau, es wird auch mal 20 oder so, aber dann ist es wirklich, wirklich kalt. Also für jeden, der Sonne mag und richtig schönes Strandwetter ohne Strand, geht dahin. Auf jeden Fall. Ich bin dort auch aufgewachsen. Ich bin Missionarskind aus Brasilien. Bin ein bisschen weiter südlich, 800 Kilometer weiter südlich aufgewachsen. Deswegen kannte ich die Gegend schon sehr gut. Necklace-Bild. Ich erzähle euch zuerst was zu meinen alltäglichen Aufgaben, was ich so die ganze Zeit dort gemacht habe. Nach meinem Abitur wollte ich nicht mehr unbedingt sehr viel mit meinem Kopf arbeiten, nicht mehr so viel denken müssen. Vor allem, weil ich danach dann mit dem Studium weitermachen oder wusste, dass ich mit dem Studium weitermache. Und das waren dann hauptsächlich praktische Aufgaben, Geländepflege, auch Autos warten und reinigen, sieht man mich hier. Genau, das Angenehme ist, dass es wirklich so warm ist, dass man die ganze Zeit in kurzen Kleidern rumlaufen kann. Es gab aber auch besondere Aufgaben. Nächstes Bild. Genau, wie zum Beispiel das hier. Da wurde mir aufgetragen, ein paar Indianer von einem Fluss abzuholen. Und weil es dort eben so viele Flüsse gibt und es so ein Riesengebiet ist, also sehr viel Wasser einfach um einen rum, kommen die dann manchmal auch mit dem Boot. Und damit das Boot nicht geklaut wurde, durfte ich das dann mit dem Auto abholen. Also es gibt auch immer wieder sehr interessante Arbeiten und sehr interessante Jobs, wo man dann dort machen kann. Sehr viel Abwechslung dabei. Genau, das war echt super. Ihr merkt, ich mache Werbung. Genau, was noch ein weiterer sehr schöner Punkt war in meinem Einsatzland, ich hatte jetzt nicht nur praktische Arbeit, wo ich jetzt nur stupide irgendwie vor mich den ganzen Tag hingearbeitet habe, sondern ich hatte auch die Möglichkeit, einen Bibelkurs, also dieses Gelände von unserer Mission ist so gestaltet, dass dort zwei oder dreimal im Jahr Bibelkurse gemacht werden, wo Indianer kommen und in Gottes Wort unterrichtet werden und dann ausgebildet werden, um anderen Indianern, also ihren Stammesgeschwistern, wieder weiterzuerzählen. Also, dass wir den Leuten eben helfen, dass sie ihren eigenen Leuten helfen können, um da eben auch Personal sozusagen zu sparen, weil es einfach immer weniger Leute gibt, die ins Ausland gehen, leider. Genau, und das war immer wunderschön. Wir hatten dann auch immer Arbeitsstunden zusammen mit den Männern und da haben wir dann zusammen gearbeitet und das ist sowas, was ich euch wo ich wirklich so viel erfahren durfte während diesen Bibelkursen, ist was Geniales, wenn man mit, das waren alles Christen, gemeinsam Zeit verbringt und sei es nur während der Arbeit. Das ist was, wo ich gemerkt habe, einfach, das hat Gott unglaublich gesegnet. Ich konnte wirklich, ich weiß nicht, ich kannte das Klima schon und ich habe mich da schon wohl gefühlt, aber das war schon gute, schwere Arbeit, da bin ich oft an meine Grenzen gekommen. Aber das hat so viel Spaß gemacht, da konnte man echt arbeiten. Es war auch oft langweilige Arbeit oder irgendwelche Arbeit, die jetzt nicht so schön war. Das war so schön, das mit Menschen zu teilen, die auch an Gott glauben und mit denen ich auch, also mit denen ich auch dann reden konnte und so. Das war was, ja, ich denke, das ist Gottes Geist, der da gewirkt hat. Genau. Was ich euch noch weitergeben möchte, ist, was ich in dem Einsatz so am meisten gelernt habe. Ihr habt jetzt so ganz kurz einen Überblick gekriegt, was ich dort gemacht habe. Es ist, ich glaube, ganz wichtig, wie wir die Sachen tun. Weil wir sind dort hingeschickt worden und es wurde uns gesagt, ja, ihr seid dort zum Arbeiten, die Missionare zu unterstützen. Und wir wussten, dass die Arbeit jetzt nicht so den großen Spaßfaktor hat. Was mir aber sehr schnell bewusst wurde, ich war dort ein Jahr und das ist schon eine lange Zeit, wenn man für ein Jahr irgendwo ist. Man muss sich da irgendwie einleben, man muss sich da irgendwie einfinden. Wenn man es beschließt, die Sache mit Gott zu machen und zu sagen, hey Gott, danke für den schönen Tag. Und es war wirklich jeden Tag oder manchmal zwar schönes Wetter. Da zu sehen, was Gott wirklich einem geschenkt hat, jeden Tag, das gibt einem eine Begeisterung ins Herz. Die gibt einem Kraft zum Arbeiten. Klar, es waren da manchmal auch Tage dabei, da hatte ich da nicht so viel Lust. Aber es war auf jeden Fall so diese Grundhaltung im Herzen zu haben. Hey Gott, danke für das, was du mir hier schenkst. Und danke, dass ich gesund bin und dass ich nicht irgendwelche, keine Ahnung, Krankheiten habe, wo ich mich da jetzt angesteckt habe, Malaria oder sonst irgendwas. Sondern dass ich gesund sein darf und arbeiten darf. Und ich glaube, das ist sowas, was wir auch nicht nur für unsere Einsätze, wenn ihr jetzt das euch überlegt oder so, sondern auch für unser Leben. Wenn wir uns das bewusst machen, Gott gibt uns alles, was wir brauchen und Gott hat uns lieb und schenkt uns so viele Sachen, dann können wir viel fröhlicher durchs Leben gehen. Genau.
Super. Herzlichen Dank, David. Ja, wir sehen uns ja gleich nochmal.
Achso.
Darf ich gleich die Daniela bitten?
Ja, also ich bin Daniela. Ich war 10,5 Monate in Äthiopien, in der kleinen Stadt Avamint. Genau, das ist im Osten Afrikas. Genau, das erste Bild darfst du gleich machen. Ich war in einer christlichen Privatschule im Süden des Landes und das war eine Schule von den Klassen 1 bis 10. Ich habe dort vor allem im Schulsekretariat viel gearbeitet, habe auch teilweise Englisch unterrichtet und meine Aufgabe war es einfach, mich in die Schule zu integrieren, den Lehrern zu helfen, den Unterricht anschaulicher zu machen. Genau, das waren so meine Aufgaben. Das nochmal weitermachen. Genau, hier seht ihr einfach ein paar Bilder von den Kindern. Das sind einfach die schönsten Bilder, die ich habe, weil die Kinder sind einfach immer strahlend gewesen. Und ihr kennt das, wenn ihr mit Kindern arbeitet, das ist einfach was ganz Schönes. Genau. Ich möchte euch ein bisschen in das mit hineinnehmen, was mir ganz wichtig geworden ist, vor, während und nach dem Einsatz. Jetzt erstmal vor dem Einsatz vor allem. Ganz wichtig, was ich euch echt ans Herz lege, ist Gebet. Alleine und mit anderen zusammen. Es ist einfach wichtig, dass ihr Gott sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Das habe ich manchmal zu wenig getan, habe es dann auch gemerkt. Weil da kommen ganz schnell Zweifel hoch, wenn ihr euch vornehmt, ihr würdet gerne ins Ausland gehen. Und Gott ist es so wichtig, dass ihr ihm sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Weil er weiß, dass Zweifel oft kommen. Und gerade da, wo ihr in den Einsatz gehen wollt, ist der Teufel oft ganz schnell da und sagt dir, du kannst es doch eigentlich gar nicht. Und was mir auch sehr geholfen hat, waren die Vorbereitungseinsätze von Coworkers, von der Organisation, mit der ich im Ausland war. Tut einfach gut, Gemeinschaft mit anderen zu haben, die gleiche Motivation haben wie ihr. Und das ist auch echt schön, wenn man gemeinsam beten kann, wenn man gemeinsam vor Gott kommen kann und einfach so ja die Zeit zusammen haben darf. Und ja, Gott wird euch vorbereiten, auch wenn euch das nicht immer ganz bewusst ist. Gott lässt euch nicht im Stich. Er begabt euch, weil er euch berufen hat. Und ja, auch wenn ihr das nicht immer sofort seht, boah krass, ich bin da jetzt voll begabt und kann da voll in den Einsatz gehen. Gott wird euch vorbereiten. Und manchmal ist es auch erst vor Ort dann. Genau, das ist das nächste Bild. Hier seht ihr ein Bild von der Kirche in Avamint. Ja, während dem Einsatz hat Gott meine Sicht auf vieles so ein bisschen verändert. Dazu gehört auf jeden Fall Gemeinde, denn ich habe Gemeinde komplett anders erlebt wie in Deutschland. Ja, mit dem schönen afrikanischen Geist sozusagen, der da einfach da ist. Genau, und ja, da dürfen wir einfach offen sein, einfach zu erleben, wie Christen in anderen Ländern leben. Und was mir auch ganz wichtig geworden ist, ist das Gebet. Auch dort, die Äthiopier, die beten unglaublich viel. Sie fasten und beten teilweise nächtelang und das ist einfach eine Priorität, die wir auch in unser Leben einfach reinlassen sollten. Und ja, erlebt habe ich auch, dass Gott gerade auch da wirkt, wo wir an unsere Grenzen und an unsere Schwächen kommen. Also ich bin gerade da gewachsen, wo ich gemerkt habe, boah krass, da habe ich voll die Grenze und da will ich Gott vielleicht auch gar nicht so wirken lassen, weil ich einfach so bleiben möchte, wie ich bin. Aber da wirkt Gott am meisten und das... ich glaube, das berichten viele, die aus einem Einsatz zurückkommen, dass Gott auch gerade da gearbeitet hat, wo wir selber Schwächen haben. Genau. Ja, danach, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse war, auch als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, ich bin abhängig von Gott und er ist meine einzige Freude. Das ist was mir ganz wichtig geworden ist im Einsatz, auch in Deutschland, wo Gott vielleicht manchmal irgendwie nicht so ganz deutlich da ist, weil wir einfach so viel in meinem Alltag haben. Noch ein paar schöne Erlebnisse, die ich hatte in Äthiopien. Ich hatte wirklich viele. Darfst du weitermachen? Freunde, das ist was ganz Tolles, ja, wenn man Freunde findet im Ausland. Wichtig ist einfach, habt Gemeinschaft mit den Einheimischen. Schön ist natürlich, wenn ihr die Landessprache ein bisschen lernt, damit ihr einfach viel Kontakt bekommt. Das ist wirklich was unglaublich Schönes, was auch bleiben darf. Genau, und dann das letzte Bild, da waren wir auf einem Ärzteeinsatz bei dem Kara-Stamm im Süden Äthiopiens. Das war wirklich unglaublich, wie Gott dort wirkt, in einem Stamm, der wirklich noch krass in dieser Geisterwelt lebt, wo sie wirklich Angst haben vor bösen Geistern und Gott wirkt da unglaublich. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach dem Evangelium und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, ihr dürft einfach ein wichtiger Teil sein von Gottes großer Welt und ja, ich darf einfach begeistert dafür werben. Geht raus, wenn es euch auf dem Herzen liegt.
Klasse. Genau. Nach der Daniela kommt der Daniel. Also wir haben im ersten Block berichtet, der muss mit DA anfangen. Ne? Also, ja. David, Daniela, Daniel. Dann einfach
gespannt. Und zwar, ich war im vergangenen Jahr, ungefähr 14 bis 15 Monate, auf der Logos Hope. Die Logos Hope gehört zu OM. OM arbeitet in sehr vielen verschiedenen Ländern, auch in OM Deutschland. Ungefähr eine Stunde von hier ist das Schiffsbüro in Mosbach. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr noch ein paar mehr Infos haben wollt. Und zwar war das Schiff im vergangenen Jahr in ungefähr 12 bis 13 Ländern in Südostasien und im arabischen Golf unterwegs. Und an Bord leben ungefähr 300 bis 350 Mitglieder. Und die kommen aus 40 bis 60 Nationen, also ein sehr internationaler Kontext. Genau, und das Schiff segelt unter dem Motto Bringing Knowledge, Help and Hope, Wissen, Hilfe und Hoffnung vermitteln. Und das ist so die Aufgabe oder das Ziel des Projekts. Genau. An Bord gibt es 5 Hauptarbeitsbereiche, in denen man dann arbeiten kann, wenn man direkt aus dem Abi kommt oder eine Ausbildung hat oder so wie ihr hier seid und keine Berufsausbildung hat. Und zwar im Hotel and Catering, also das heißt ganz einfach putzen an Bord und solche Aufgaben. Dann natürlich der Bücherladen, das ist einer der Hauptarbeitsbereiche des Schiffs, ein großer Bücherladen, wo man christliche Literatur, aber ganz normale weltliche Literatur den Besucher anbieten kann und natürlich auch mit den Besuchern dann ins Gespräch kommen kann und da es super Möglichkeiten zu gibt. Dann gibt es den Maschinenraum, wo man auch arbeiten kann und das Deck. Für den Maschinenraum und das Deck muss man erstmal 2 bis 3 Monate Training haben und zum Schluss die Kombüse. In der Küche. Genau. Nächstes Bild. Genau. Eine an Bord, wie schon erwähnt, ist ein sehr internationaler Kontext. Und der größte Segen an Bord war einfach, eine Gruppe von Freunden zu haben, wie so ein Hauskreis, aber wir haben uns so gefunden, und zusammen zu beten, einmal wöchentlich und sich auszutauschen, einfach darüber zu reden, wo man gerade steht, war wirklich ein großer Segen und auch so, ich glaube, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und wir sind einfach oft zusammen raus und in den verschiedenen Ländern, wo wir waren, in den Häfen, sind unter die Menschen gegangen, haben mit ihnen geredet und haben einfach evangelisiert und einfach auch so Sachen erlebt. Und und das war einfach ein großer Segen zu erleben, wie auch diese Freundschaften weitertragen und einen begleiten. Genau. Ich habe an Bord im Deck gearbeitet und das ist Teil des Teams, das war, nachdem wir in Katar angekommen sind. Ein Arbeitsbereich im Deck ist, dass wir die Brücken, wo man aufs Schiff kommt, aufbauen und anlegen. Das findet immer dann statt, wenn wir die Häfen verlassen oder ankommen, aber die Arbeit ist ganz unterschiedlich. Hauptsächlich ist es im Bereich der Instandhaltung des Schiffes, also auch gehört dazu Deckschrubben oder Rost entfernen. Was uns oft nicht so Spaß gemacht hat, was aber einfach dazugehört und was auch mit dazu beiträgt. Genau. Ja, und dann der größte Bereich natürlich des Schiffes ist die Ministry, der Dienst, das, was man macht, evangelisieren, unter den Leuten sein, verschiedene Projekte, Einsätze. Von Mai bis Juni habe ich an einem 2-monatigen Jüngerschaftsprogramm an Bord teilgenommen. Und dann das Ende, das Highlight sozusagen des Jüngerschaftstrainings war nach den 2 Monaten, als wir gerade in Korea angekommen waren, in einem Hafen, wo wir noch nie voll waren, wo wir die Sprache nicht gesprochen haben. Die Schilder waren noch nicht mal auf Englisch, sondern nur auf Koreanisch. Wurden wir sozusagen ausgesetzt, zu dritt, ohne Geld, ohne Verpflegung, nur mit der Kleidung, die wir anhatten, und sollten so einfach als Faith-Glaubensreise für 5 Tage lang überleben. Und was wir da mit Gott erlebt haben, war einfach der absolute Hammer. Jede Nacht durften wir irgendwo im Hotel schlafen, was uns Leute bezahlt haben. Wir mussten kein einziges Mal auf einer Parkbank schlafen. Wir haben eine Suppenküche gefunden, wo wir helfen konnten. Wir haben einen Pastor gefunden, der dringend Hilfe brauchte beim Renovieren seiner Gemeinde, nicht wusste, woher er die Leute bekommen soll, und da standen wir vor der Tür. Und ja, dann haben wir auch Kinder gefunden, mit denen wir Kinderprogramme gemacht haben, einfach von Gottes Liebe weitergegeben haben. Und unterwegs haben wir eine Amerikanerin getroffen auf der Straße, die dort arbeitet als Lehrerin, kein Christ, aber die von unserem Zeugnis so begeistert war, dass sie jedem von uns $50 zugesteckt hat, sodass wir dann auch für Verpflegung genug hatten. Und das war einfach unglaublich zu erleben, wie Gott versorgt und wie Gott ja einfach sich um einen kümmert. Genau. Und dann nochmal zum Deck und zum Arbeitsbereich. Oft erwarten, oder die meisten, die kommen, erwarten, dass man den meisten Teil der Zeit mit Dienst oder mit Evangelisation verbringt, aber das stimmt gar nicht, sondern die meiste Zeit ist man wirklich am Arbeiten. Und das war mit die größte Herausforderung für mich, aber auch für viele andere, dass man eben sehr, sehr viel arbeitet und eigentlich im Vergleich zu der Zeit, die man hat, relativ wenig an den Menschen dran ist. Aber gleichzeitig ist das eigentlich wie ein Jüngerschaftstraining und Gott hat so viel an mir gewirkt und wo ich einfach im Nachhinein sehen kann, wo ich wachsen durfte. Und ich dachte, ich gehe dahin, darf ein Segen sein für die Menschen und von Gott weitergeben, aber eigentlich wurde ich gesegnet und habe selber viel mehr empfangen, als ich geben konnte. Ja. Und das war einfach genial zu erleben. Genau.
Danke, Daniel. Super. Dann die Daniela und der David bitte nochmal nach vorne. Genau, alle drei hier. Und ich wollte mal fragen, Daniela, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, einen Kurseinsatz zu machen? Was hat dich motiviert?
Also tatsächlich wurde ich viel durch Zeugnisse von anderen Freiwilligen und Missionaren motiviert. Das hat mich schon immer begeistert und bewegt. Und ich wollte das einfach mal selber erleben, wie Gott Mission quasi macht mit uns, wie wir da Teil sein dürfen. Und ja, da wollte ich einfach mal quasi meine Komfortzone verlassen und einfach mal selber rausgehen.
Ja. Gibt's vielleicht auch sowas wie eine Berufung, auch in den Kurzeinsatz? Vielleicht, David, hast du sowas? Kannst du berichten zu sowas?
Bei mir war es ja so, meine Eltern sind ja Missionare gewesen und für mich war es schon immer klar, dass ich nicht in Deutschland, also dass ich nach meinem Abi in Deutschland nicht bleiben will, in Deutschland zumindest nicht längere, also einen Auslandseinsatz machen möchte. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass Gott einfach die Türen aufgemacht hat. Also ich glaube, Gott freut sich immer, wenn wir Zeit für ihn geben und es ist jetzt nicht so, dass er uns jetzt nicht leiten würde, dass uns jetzt nicht das verhindern würde, wenn er es jetzt überhaupt nicht wollte. Und es ist immer, wir haben es jetzt gehört, es ist immer eine Bereicherung. Also man erlebt so viel und es ist auf jeden Fall ein Segen und Gott möchte, dass es uns gut geht. Und deswegen, ich habe gemerkt, dass er einfach Türen aufgemacht hat, dass es auch gezeigt hat durch Frieden oder durch, dass ich einfach wusste, ja, das ist jetzt super, das ist jetzt dran. Genau. Ja. Also auf jeden Fall machen, schadet nicht. Also einfach mal vorwärts gehen im Vertrauen auf Gott.
Und unter Gebet auch dann erleben, wie Gott Wege ebnet, Türen öffnet. Aber es geht nicht immer alles ganz glatt, das haben wir auch schon gehört. Ne? Auch in der Vorbereitung gibt es vielleicht Hindernisse. Ne?
Dann. Genau, also die größte Herausforderung, das Hindernis, war für mich oder vielleicht für viele andere auch das Thema Geld. Und auch natürlich die Unterstützung, ob die Gemeinde, die Familie und Freunde dahinter stehen. Und auch besonders das Organisatorische, wobei einem OM, vielleicht einer anderen Organisation auch, da wirklich einem unter die Arme greifen und einem helfen, das Ganze hinzukriegen. Genau.
Ja. So viel dazu. Aber wie sah es denn hinterher aus?
Genau. Also für mich war dann auch währenddessen eine große Frage, oder womit ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe, ist das wirklich der Platz, wo Gott mich haben will? Es gibt so viele Dinge, die man tun kann, so viele Länder, wo man hingehen kann, so viele Organisationen, ist es wirklich die Logos Hope? Und dann, als ich einmal da war und während dieser Zeit, wo ich auch im Vorhinein einige Zweifel hatte und einfach im Gebet mit Gott unterwegs war, dann später zu erleben, dass ich einfach genau am richtigen Platz war und dass es einfach so eine gesegnete Zeit war, dass ich einfach lernen durfte, Zweifel sind komplett unnötig, denn es kommt gar nicht darauf an, wo du bist, sondern einfach, dass du da bist und Gottes Willen tun willst, als an welchem Ort jetzt. Und auch das Thema Geld zum Freundestreffen, einen Monat bevor dem Einsatz, sollten wir eigentlich 50% des Finanziellen zusammen hatten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 10% und wusste nicht, ob ich den Einsatz kurzfristig abblasen soll. Und 3 Wochen später hatte ich mehr als 100% zusammen. Also Gott hat einfach Gebet erhört und das dann auch so bestätigt.
Halleluja, super. Ja, dann haben wir schon von Gottes Wirken gehört. Trotzdem nochmal die Frage, sind so die größten Sorgen vor dem Einsatz gewesen? Was hat dir geholfen, Daniel? Nochmal, ne? Das war das?
Ja, das war das.
Da hast du schon. Okay, dann machen wir noch mit Daniela weiter. Welche Informationen waren denn im Vorfeld besonders hilfreich?
Also ich fand es ganz cool. Wir hatten auch viel kulturelle Vorbereitung und ja, ich fand, dieser Satz ist einfach hängen geblieben, dass kulturelle Missverständnisse dazu gehören und ja, seid einfach offen, euch vor Ort quasi auch korrigieren und helfen zu lassen. Da braucht ihr eigentlich keine Angst vor haben. Und ja, Gott geht einfach mit von Anfang bis Ende und bleibt mit ihm in Kontakt. Das ist das Wichtigste. Und wir hatten auch viel geistlichen Input auch in der Vorbereitung und das hat mir sehr geholfen. Und ja, einfach flexibel bleiben. Es läuft nicht immer alles nach Plan, aber Gott ist dabei.
Vielen Dank euch dreien, Daniela, Daniel und David. Vielen Dank. Dann berichten jetzt der Julian, die Madeline und der nochmal ein Daniel. Genau, aber Julian fängt an.
Genau, ich bin der Julian Rabus, war mit Indy Camino für knappe 11 Monate in Peru. Als Zimmermann auf einer Bibelschule, für Indianer auch. Und wie man auf dem... Okay, ja genau, dass jeder weiß, wo Peru ist. Fliege ich da mal kurz hin. Genau, auch im Amazonasgebiet, wie unser Bruder im Glauben vorhin schon. Genau, und auf dem Bibelschulzentrum kommen auch zweimal im Jahr normalerweise Indianer, um aus der Bibel mehr zu lernen, im Glauben voranzukommen und später auch als Pastoren oder einfach wieder in ihre eigenen Stämme zurückzukehren und dort Gottes Wort weiter zu erzählen. Auf dem ersten Bild, wo ich mitgebracht habe, sieht man so meine Tätigkeit hauptsächlich. Ich habe dort Häuser repariert, angebaut, das Gelände gepflegt, Bäume gefällt. Es hat mir echt immer wieder sehr viel Spaß gemacht, ein Teil davon zu sein, den Missionaren den Rücken frei zu halten, den Missionaren zu helfen, dass sie dort leben können und sich auf den Unterricht konzentrieren können, auf die Menschen vor Ort, auf die verschiedenen Indianergruppen. Genau. Beim nächsten Bild sieht man einen Teil von dem Brunnenbauprojekt, das auch die Missionsgesellschaft dort verfolgt oder auch gerade das Missionsdorf. Es sind verschiedene Sozialprojekte, wo die Missionsorganisation auch mit untermacht. Und ich durfte mit dem Missionar, der den Brunnenbau macht, eine Woche zu einem Indianerdorf fahren und dort mit ihm den Brunnen bauen. Es war eine sehr umfochtene Reise. Von Anfang an wurde sehr viel mit Gebet auch begleitet. Und wir sind dann schlussendlich doch mit 16 Stunden im Fluss aufwärts gefahren zu einem Dorf, das kein Trinkwasser hatte, kein Strom. Und haben dort dann mit 3 Indianern zusammen, die müssen immer so ein bisschen mithelfen, das Dorf, dass es ihr Brunnen wird, dass die das pflegen, dass die das wertschätzen. Da haben wir mit diesen 3 Indianern einen Brunnen gebaut, der ungefähr 12 Meter tief war. Und genau, am Schluss war das Resultat, es kommt Wasser raus. Das war natürlich sehr schön. Die Menschen waren happy. In der Nacht davor habe ich mich ungefähr 6-mal übergeben. Ich wurde krank, wie seit 2-3 Jahren nicht mehr wirklich. Das war echt eine große Herausforderung oder eher eine schwerere Zeit, so auf dieser Matte zu liegen. Man hat kein warmes Essen, man hat nicht mal ein Sofa, wo man sich irgendwie mal hinlegen kann. Die Ratten kriechen um einen rum, Kakerlaken laufen über einen drüber. Aber es war doch irgendwie schön, als ich mich dann zu dem Brunnen so geschleppt habe, habe ich gesehen, hey, es hat geklappt, Wasser kam raus, die Leute freuen sich. Genau. Wir haben abends oft Gebetsstunden und Gottesdienste gemacht. Und da haben wir gepredigt oder ich habe Zeugnis gegeben, Geschichten vorgespielt. Genau, und nochmal ein Niederschlag war so ein bisschen, 2 Stunden später war das Wasser einfach gelb. Und das war erstmal so ein Niederschlag und doch wussten wir immer wieder und war mir auch irgendwie immer wieder wichtig, warum sind wir in das Dorf gefahren. Und das habe ich so auch in der ganzen Zeit auch immer wieder gelernt, als ich in Peru war. Das hilft nicht unbedingt, den Menschen ein besseres Lebensstandard zu bringen oder ihnen dabei zu helfen, eins zu erlangen, sondern ihnen ist mehr geholfen, wenn sie Gott in ihrem Leben kennenlernen. Wir lesen auch ganz oft in der Bibel, wenn ein Mensch Gott nachfolgt, dass er gesegnet wird. auch mit leiblichen Sachen oder mit anderen Sachen. Und deswegen, also Sozialarbeit und soziale Hilfe ist echt voll gut, auch an die Menschen hinzukommen. Und doch ist das Allerwichtigste, dass sie Gott von Herzen kennenlernen in der Beziehung zu Jesus Christus durch seinen Sohn. Und ich weiß jetzt nicht im Endeffekt, ob die einen Brunnen haben, wo sie Wasser draus trinken können. Das Wasser ist trinkbar, haben wir im Endeffekt rausgefunden. Aber es war einfach schön, in der Gemeinde, die echt sehr klein und so ein bisschen verlassen war, die Gläubigen zu ermutigen und sie voranzubringen. Was auch sehr schön zu erleben war, waren die Indianerhauskreise, wo ich öfters mal besucht habe. Und sehr spannend war immer, wie die Indianer den Glauben zu Gott erleben und leben und da immer mal wieder zu lauschen. Viele waren in der Stammessprache, die habe ich nicht verstanden, aber auf Spanisch konnte man da immer echt super Sachen mitnehmen. Genau, das habe ich bei Indie Camino, der Missionsgesellschaft, sehr geschätzt auch, mit der ich draußen war, dass die als Leitfaden auch haben, mit Südamerikanern das Evangelium leben. Genau.
Klasse, Julian, danke. Madeline, falsch ausgesprochen? Passt, okay, super.
Ja, genau, ich war im Tschad für 10 Monate und genau, Mitte von Afrika. Und ich habe da überwiegend ein Projekt mitgearbeitet und habe mit Straßenjungs gearbeitet. Da sind wir zweimal in der Woche hingegangen, genau, auf so einen Platz. Und da haben wir mit denen einmal in der Woche biblische Geschichte durchgenommen und einmal in der Woche Alphabetisierung gemacht, genau. Und dann hatten wir noch immer Zeit zum Spielen, weil die waren immer begeisterte Fußballspieler und die konnten das so gut und es war immer so heiß und genau, also wir hatten meistens so 40 bis 45 Grad und dann in der Mittagssonne, wo wir dann Fußball gespielt haben, das war dann manchmal schon ein bisschen anstrengend. Genau, und dann habe ich auf einer Missionsstation gearbeitet oder gewohnt. Und da hatten wir eine Vorschule auch, wo ich dann auch 3-mal in der Woche hingegangen bin und habe den Lehrern geholfen, also die unterstützt, ein bisschen Tipps gegeben, wie man ja einfach besser so einen Unterricht gestalten kann. Aber unser Ziel war eigentlich, dass die Leute selber dort halt, die Einheimischen, halt selbstständig werden und sowas selber auf die Beine stellen können. Genau, kannst weitermachen. Ja, das war so ein Kind aus meiner Klasse. Genau, und dann hatten wir noch eine Bibliothek, wo Studenten und auch Kinder hinkommen konnten. Ja, noch eins weiter. Genau, und da hatten wir halt so eine Tischtennisplatte und einen Kicker, wo halt die kleineren Kinder spielen konnten und eine ganz große Auswahl von Büchern, die wir mal gespendet bekommen haben, wo dann die Studenten hinkommen konnten und sich halt Bücher ausleihen konnten und halt auch in der Bildung weiter zu werden. Genau, und ja. Und im Tschad ist das halt so, dass es schwer Islam, mit dem Islam geprägt und deswegen musste ich mich halt auch dementsprechend anziehen. Kannst ruhig eins weitermachen? Genau, das war noch so eine andere. Das war halt so ein großes Tuch, mussten wir um uns binden, weil ja genau, die Frauen, die durften halt nicht die Haare zeigen und nicht die Schultern und die Füße, also bis zum Knöchel musste bedeckt sein. Und wenn man dann auf den Markt gegangen ist bei so einer Hitze, das war dann manchmal, lief dir einfach nur alles runter, weil das war schwer warm. Genau, und bevor ich in den Tschad ausgereist bin, habe ich halt öfters auch Missionsvorträge gehört und habe halt von vielen gehört, irgendwie, dass sie immer so gesagt haben, ja, wenn du in den Tschad gehst oder wenn man in der Mission ist, dann erlebt man richtig Gott und so. Und dann bin ich in den Tschad geflogen und habe gedacht, ja, irgendwie erlebe ich dich gar nicht, Gott, oder wo bist du denn eigentlich? Und dann habe ich halt auch dafür gebetet und dann habe ich ein Buch gelesen, was ich mir aus Deutschland mitgenommen habe und da hat irgendwie Gott mir so gezeigt, dass man einfach in Kleinigkeiten oder in kleinen Dingen Gott erleben kann und ihm einfach voll dankbar sein kann, weil ich bin irgendwie mit der Einstellung dahingegangen, ich müsste jetzt den ganzen Tschad irgendwie verändern und alle zum Glauben führen oder so, aber das kann ich halt auch nicht alleine und dann, ja, hat mich auch einfach Gott ermutigt in so Kleinigkeiten oder in kleinen Dingen, wo ich dann mal irgendwie enttäuscht war oder irgendwie traurig war, weil das mit der Sprache nicht richtig geklappt hat oder so, dass einfach Gott mir dann irgendwie zum Beispiel einen Sonnenaufgang oder so geschenkt hat, wo der mich dann total ermutigt hat und mir einfach gezeigt hat, dass er da ist und ich einfach weiterarbeiten soll. Ja.
Ja, vielen Dank, Madeline. Dann haben wir noch den Daniel, den anderen Daniel. Jawohl.
Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Perinotto. Ich war 2013 für 2 Monate auf den Philippinen. Genau, da sieht man, wo die Philippinen sind. Ja, wie gesagt, ich war nur 2 Monate dort. Alle meine Vorredner waren ja relativ lange. Und vielleicht ist das einfach auch für euch ein Beispiel, falls ihr nicht ganz so viel Zeit habt, dass man auch so Einsätze relativ kurz machen kann. Bei mir ging es damals los auf den Philippinen in der Hauptstadt in Manila. Manila ist ja wirklich eine Riesenstadt, 20 Millionen Einwohner, aber halt auch eine wirklich krasse Armut. Und das war wirklich heftig für mich zu sehen, diese Slums, wo wir dann gearbeitet haben. Aber es war für mich auch eine tolle Zeit am Anfang. Ich war hauptsächlich in einer Basketballmission unterwegs. Genau, ihr seht jetzt hier den Missionar, der ist Kanadier, und die ganzen Kinder. Und der geht quasi in die Slums rein, nimmt die Kinder mit, spielt mit ihnen Basketball, weil das eben die Nationalsportart ist. Und vor allem erzählt er ihnen über den Glauben. Und das war für mich richtig genial zu Beginn. Dann ging es weiter zu meiner eigentlichen Aufgabe. Und zwar war ich die meiste Zeit bei einem philippinischen Pastor und dessen Familie. Er ist erst kurz bevor ich quasi in den Einsatz gegangen bin, in diesen Ort gezogen und war da gerade bei, seine Gemeinde aufzubauen. Also wirklich so komplett von Anfang an. Und vor allem, er war auch stark in der Schüler- und Studentenmission tätig, weil da in der Nähe eben einfach ein College und eine Highschool war. Wir haben dann, oder meine Aufgaben in der Woche waren am meisten so, wir haben immer solche sogenannte Bible Studies durchgeführt. Das ist auch das da auf dem Bild. Also Bible Studies kann man sich vorstellen, wie bei uns Jungschauen oder Jugendkreise, indem man sich einfach trifft, Spiele macht, von Gott erzählt, die Bibel weitergibt. Genau. Ja, oder wir haben Schwimmausflüge mit den Jugendlichen und den Kindern organisiert, weil wir nah am Meer waren. Wir haben genauso natürlich auch Erwachsene besucht, haben Kranke besucht, haben so Hauskreise organisiert. Also relativ vielfältig. Und ich konnte dann dabei eigentlich einfach unterstützen bei allem, wo ich meine Talente hatte, was ich konnte. Beispielsweise, dann kann ich mal das nächste Bild machen, habe ich immer so ein kleines Fußballtraining gemacht, weil ich persönlich begeisterter Fußballer bin und die Kinder das dann auch ziemlich cool fanden. Und dann einfach, wie sie dann dadurch erreichen konnte. Oder, was ich auch immer ziemlich cool fand, wir haben jede Woche so ein Bible oder so ein Bibelkino quasi organisiert. Nicht so wie jetzt hier, dass man quasi in einem geschlossenen Raum ist, sondern wir haben einfach eine Leinwand vor unser Haus gespannt, haben den Beamer hingestellt, weil einen Beamer konnte man ausleihen. Und die Leute haben sich dann einfach drum versammelt, sind vor unserem Haus auf den Schienen gesessen und haben einfach zugeguckt. Also das fand ich einfach genial. Ja, richtig cool fand ich in der ganzen Zeit auch, dass ich während meinem Einsatz immer bei dem Missionar, dem Pastor, dem philippinischen Pastor gelebt habe und einfach Teil seiner Familie war. Und da habe ich einfach gemerkt, was wirklich die philippinische Gastfreundschaft, was das heißt. Aber auch natürlich ganz witzige kulturelle Sachen habe ich mitbekommen. Also zum Beispiel hätte ich wohl nie gedacht, dass ich mal in meinem Leben so viel Reis essen werde. Nämlich 3-mal täglich, auch morgens. Und das am besten noch mit getrocknetem Fisch. Das war schon erstmal eine Umstellung. oder auch die Dusche beispielsweise war halt im Bad quasi ein großer Eimer mit einer Kelle. Und man hat es dann drüber geklärt. War aber echt, echt genial, das Leben so mitzukommen. Ja, genau. Ja, so viel zu meinem Einsatz. Und was mir ganz wichtig dabei war, das geht schon ein bisschen in die Ecke, was auch der andere Daniel vorhin schon mal gesagt hat. Ich bin eigentlich damals losgegangen, dachte mir so, jetzt bei mir war es so nach dem Studium, dachte, hey, jetzt hat alles super geklappt, jetzt muss ich mal in die Welt gehen und Gott irgendwie ein bisschen was zurückgeben für die Zeit, dass alles so gut geklappt hat. Aber eigentlich bin ich zurückgekommen und habe eigentlich einfach viel mehr selbst gewonnen. Also zum einen, für mich persönlich bin ich, glaube ich, einfach an den Herausforderungen, weil es dann doch immer mal wieder Schwierigkeiten gibt oder immer wieder Dinge sind, bin ich gewachsen. Aber vor allem habe ich Gott in der Zeit eigentlich so intensiv gespürt wie eigentlich nie zuvor. Und ich glaube einfach, mein persönlicher Glaube ist einfach so stark gewachsen in der Zeit. Und das fand ich halt genial, dass man nicht da hingeht, um anderen vom Evangelium erzählen. Aber ich glaube, am meisten gewonnen habe ich eigentlich selber.
Klasse. Bleib gleich da. Und dann kommen. Dann Julian und die Madeleine nochmal. Und ich habe an euch drei hier, nachdem wer antworten möchte, die Fragen, was war denn so ein typisches Highlight im Einsatz? Und mal ganz kurz, was war ganz klasse?
Also ein Highlight bei mir, wo ich echt auch erstmal drüber nachdenken musste, was ich noch gar nicht realisiert hatte, war auch in dem Dorf, wo wir den Brunnen gebaut haben, war es voll schön zu erleben. Da ist ein 50-jähriger Indianer ungefähr auf mich zugekommen nach 3-4 Tagen, als wir dort waren. und hat einfach so erzählt, dass er so in seinem Leben Gott so irgendwie sich immer wieder entfernt hat oder immer weiter entfernt hat und wollte einfach einen ganz konkreten Neustart machen, Neuanfang mit Gott machen, und wir konnten zusammen beten und er hat einfach neu sein Leben in Gottes Hände gelegt, und das fand ich irgendwie echt so wertvoll, da irgendwie zu sein und das erlebt zu haben.
So, hat noch jemand was? Sonst sagt einfach, gibt es aber auch richtig Schwierigkeiten. Ihr habt zum Teil auch ganz offen ja schon von euren Herausforderungen geredet. Will einer noch ganz speziell sagen, was mal sehr herausfordernd war oder schwierig?
Also für mich war am Anfang vor allem die Sprache ein bisschen das Problem. Also ich habe mir die Philippinen eigentlich ausgesucht, weil ich wusste, dass da Englisch als Landessprache gilt. Aber dadurch, dass ich relativ ländlich war, war Englisch doch dann doch sehr begrenzt. Und am Anfang dachte ich auch, also auch selbst der Pastor hat am Anfang nur gebrochenes Englisch gesprochen. Am Ende haben wir uns dann super verstanden. Aber es war am Anfang nicht schwierig, und auch viele Gottesdienste oder Ähnliches haben einfach in der Landessprache stattgefunden. Und ich dachte am Anfang auch, ja klasse, dann kannst du dich ja gar nicht, also du willst das Evangelium verbreiten, aber die Leute verstehen dich gar nicht, was machst du hier eigentlich? Und das Coole war eigentlich dann für mich, für mich war es wirklich ein Wunder, dass in einem der Jugendkreise, in dem ich mit organisiert habe, war ein kleines Mädchen, 12 Jahre alt, und die hat einfach das perfekte Englisch in der ganzen Region gesprochen. Und die war dann immer bei uns dabei und wurde dann quasi zu meiner persönlichen Übersetzerin. Also wir haben sie immer mitgenommen, und da dachte ich echt, Wahnsinn Gott, das ist klasse, was du da einfach machst.
Genau, die nächste Frage wäre nämlich jetzt zum Beispiel nach kulturell lustigen Erlebnissen. Hat einer eins? Was war kulturell erheiternd?
Ja, meins hat auch mit Sprache ein bisschen zu tun, war auch irgendwie ganz lustig. Ja. Mit einer guten Freundin, die auch ein FSJ dort gemacht hat, auf der Station, haben wir ein Ehepaar kennengelernt. Die haben jetzt nicht so viel mit dem Glauben zu tun gehabt, wurden bei denen zum Essen eingeladen, und wir haben jetzt nicht die Namen noch nicht mehr ganz gewusst und sind dann einfach hingegangen, und es war nur die Frau daheim und haben mit der Frau so uns ein bisschen unterhalten. Ich war sprachlich mit Spanisch auch nicht so fit bis dahin. Ist bei mir auch eher zäh angelaufen, war auch eine Schwierigkeit. Und dann redet sie so mit uns und irgendwann sagt sie so, Jesus viene pronto, und das heißt so, Jesus kommt bald. Ja, und wir haben uns schon so gedacht, hä, was will die uns damit sagen? Oder, weil wir haben uns schon auch so ein bisschen eingestellt, vielleicht mal über den Glauben zu reden oder über Jesus. Ja, Jesus kommt bald, keine Ahnung. Und irgendwann haben wir halt dann rausgekommen, dass ihr Mann Jesus heißt. Und genau in Peru oder in Südamerika heißen noch viele Leute einfach Jesus mit Vornamen. Und das haben wir irgendwie nicht ganz so.
Super. Herzlichen Dank euch dreien. Danke. Also wenn ihr jetzt schon richtig warm geworden seid, dann seid ihr richtig aufnahmefähig, wahrscheinlich auch für das, was organisatorisch dranhängt. Das wollen wir nämlich jetzt über den Stefan von Liebenzell ein bisschen nahegebracht bekommen. Was muss man alles denken, Voraussetzungen und so ein bisschen. Du erzählst uns einfach mal, was wichtig ist aus der Sicht eines Missionswerkes oder wenn ihr euch irgendwo bewerben wollt. Ne?
Genau, mache ich gern. Ja, erstmal die Frage Einsatzlänge. Wir haben jetzt schon mal das gehört. Ein paar Jahreseinsätze waren dabei. Einer für ein paar Wochen. In der Regel reden wir von einem Kurzzeiteinsatz zwischen 3 und 12 Monate. Es gibt aber auch mehrere Wocheneinsätze. Es gibt Einsätze, die auch über ein Jahr hinausgehen. Bei OM waren es 14 Monate, manche sind auch 2 Jahre. Also in dem Bereich reden wir von Kurzzeiteinsätzen. Und zum Teil sind Verlängerungen möglich, dass man sagt, die Stelle gefällt mir, gibt es die Möglichkeit, es noch zu verlängern. Zum Teil ist es einfach fest geregelt, dass man dann wieder nach dieser Zeit nach Hause geht. Wenn ihr bekommt am Ende nachher nochmal so ein Blatt, ein Infoblatt, wo von den 8 Missionen das immer draufsteht, da seht ihr nochmal genau, wenn ihr sagt, ein Jahr ist mir zu lang, ich will nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, dann seht ihr nochmal genau drauf, wo es von der Einsatzlänge her, welche Rahmen es da gibt. Dann gibt es verschiedene Einsatzarten. Wie kann ich denn rausgehen, in welcher Form? Auch da waren schon verschiedene dabei. Ich kann alleine auf eine Missionsstation gehen und da mithelfen in verschiedenen Bereichen, was ich kann, was gefordert wird. Es gibt aber auch Einsätze im Team, wo man zu zweit, zu viert, zu sechs, zu acht rausgeht, da zusammen lebt, hat einen ganz anderen Charakter. Es gibt den Einsatz, dass ich schwerpunktmäßig in der Familie mitlebe, auch vielleicht da unterrichte, die Kinder. Das heißt, ich bin mehr ein großes Adoptivkind für die Zeit. In anderen Einsätzen wohne ich in einem Einzelzimmer, Apartment, ein bisschen unabhängiger. Und es gibt auch Einsätze, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Was mache ich denn vor Ort? Das eine sind mehr praktische Dinge, das andere sind mehr Familienhelfer, das andere sind Projekte, die vor Ort dran sind. Oder in der Gemeinde, Gemeindeaufbau, Gemeindearbeit mithelfen. Also da gibt es auch Unterschiede. Auch das ist interessant zu wissen und darauf zu achten. Vielleicht seid ihr da flexibel und sagt, ist mir egal. Oder ihr sagt, nee, ich will speziell diese oder jene Arbeit. Und dann gibt es noch die Frage, ja, in welchem Rahmen gehe ich denn raus? Es gibt Einsätze, die nennen sich ungeregelt. Das heißt, ihr seid einfach unabhängig. Ihr macht mit der Missionsorganisation einen Dienstvertrag und dann geht ihr raus. Es gibt aber auch Einsätze, die sind in einem geregelten Rahmen. Das Stichwort ist euch vermutlich am bekanntesten, ist ein FSJ. Man kann auch heute noch ein FSJ im Ausland machen. Die meisten Organisationen jetzt, die hier sind, machen das auch über andere Auslandseinsatzarten. Es gibt zum Beispiel das IJFD, Internationaler Jugendfreiwilligendienst, entspricht zum Großteil dem FSJ, aber hat noch ein paar andere Bereiche drin. Es gibt Weltwärts als Programm, es gibt ADIA, also es gibt da verschiedene Programme, die haben in der Regel den Vorteil, dass man Kindergeld bekommt, dass es für Studium, Wartesemester und so angerechnet wird. Das ist bei den ungeregelten Einsätzen nicht garantiert. Also das fällt nicht auf jeden Fall, aber da hat man eben nicht diese feste Voraussetzung, dass man da rausgehen kann. Also die verschiedenen Einsatzarten. Dann die Frage, was sind denn Voraussetzungen? Wie muss ich denn sein? Was muss ich denn können? Was muss ich mitbringen? Nummer eins bei allen Einsätzen, glaube ich, bei uns ist 18 Jahre alt. Wir reden vom Ausland, wir reden von Eigenverantwortung, wo man rausgehen muss. Von daher in 99% muss man 18 Jahre alt sein. Dann ist eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung wichtig, dass ihr mit dem Abi fertig seid oder vielleicht auch Realschule, vielleicht sogar einen Beruf gemacht habt und sagt, okay, es passt jetzt gerade bei mir rein und da gehe ich. Die persönliche Beziehung zu Jesus natürlich auch, je nachdem, wo ihr mitarbeitet. Auch die Frage, wenn ihr natürlich in der Gemeinde richtig mit rein sollt, da ist eine gewisse Erfahrung auch im Glauben und in der Mitarbeit in der Gemeinde schon wichtig. Wenn ihr sagt, ich helfe eher praktisch mit, dann könnt ihr auch eher so frisch zum Glauben gekommen sein. Da hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab. Dann, also es ist immer gut, ihr habt eine gute Erfahrung in der Gemeindearbeit. Wenn ihr nicht jetzt über dieses Jahr nachdenkt, sondern nächstes oder übernächstes Jahr, fangt jetzt schon mit eurem Einsatz an, indem ihr sagt, ich setze mich in die Gemeinde ein, ich gucke, wo kann ich mich einbringen. Ich kann in der Jugend, in der Kinderarbeit, in der Gemeinde irgendwo mich einbringen und kann schon wertvolle Erfahrungen für so einen Auslandseinsatz sammeln. Sprache ist in manchen Ländern Bedingung. Wenn ihr in ein spanischsprachiges Land geht, ist Spanisch Voraussetzung. Manche, wir und auch andere Organisationen schicken manche auch fort dann ohne die Landeskenntnisse. Es gibt natürlich auch Länder, wo man eine Sprache spricht, die man bei uns in Deutschland gar nicht lernen kann. Da versuchen wir es. Aber das ist auch die Frage, auch vielleicht für dich die Frage, welche Sprache will ich ausbauen oder verbessern und einbringen. Und dann die Bereitschaft bei vielen Einsätzen, mich auf einfachere Lebensverhältnisse einzulassen. Das hängt nicht immer nur an dem, dass man im Indianerdorf ist mit Kakerlaken, die über euer Gesicht laufen, sondern es hängt auch dran, dass da, wo ihr hingeht, ihr nicht mit diesem Lebensstandard, also es gibt auch in dem Land vielleicht reiche Leute, aber ihr gehört dort in dem reichen Land, ihr wohnt in einfachen Verhältnissen, von daher stellt euch auch darauf ein. Eine Bereitschaft zu dienen, sich für Jesus einzusetzen, nicht meine Liste zu haben, ich will noch in diesem Land diese 5 Ausflugsziele machen und ich brauche eigentlich mehr Urlaub wie Arbeit, sondern eine Bereitschaft, ich will da sein, um Gott zu dienen und ihr bekommt auch freie Tage, ihr bekommt auch Ausflüge, ihr bekommt auch was vom Land und von der Kultur mit, aber eigentlich bin ich da, um mitzuarbeiten. Eine kulturelle Anpassungsfähigkeit, dass ich nicht nur mit meinem deutschen Denken komme, sondern auch bereit bin, das mal ein bisschen aufbrechen zu lassen. Und wenn es ein Einsatz ist, wo ihr mit Leuten zusammenarbeitet, was ihr eigentlich überall tut, entweder in eurem Kurzzeitbereich oder mit Missionaren, eine Teamfähigkeit, dass ihr mit Leuten zusammenarbeiten könnt und nicht immer nur für euch arbeitet und vor euch hin. Und noch ein letzter Punkt, Thema Kosten, auch das ist schon angesprochen worden. Wo kommen denn die Kosten her? Also es gibt Kosten für Flüge, wo ihr hinfliegt, Kosten für Versicherungen, Auslandskrankenversicherung und so weiter. Es gibt Kosten für Visa in verschiedenen Ländern, die man dort braucht. Es gibt einen Kostenfaktor Unterkunft und Verpflegung vor Ort. Und aus diesen ganzen Kosten, vielleicht noch ein paar einzelne mehr, setzen sich die Kosten dann zusammen für euren Einsatz. Und wir arbeiten die meisten eigentlich mit dem, dass wir sagen, der Einsatz kostet pro Tag oder pro Monat oder der gesamte Einsatz kostet so viel, sodass ihr ungefähr eine Hausnummer habt, was wird denn dieser Einsatz kosten, und könnt dann dementsprechend überlegen, ob das geht. Aber was wir auch vorher auch schon gehört haben, es ist natürlich auch ein Glaubensschritt und Unser Anliegen ist nicht, dass ihr sagt, wir müssen im Voraus 100% bezahlt haben und dann können wir es machen, sondern es ist auch ein Mit auf den Weg gehen und selber sich einzusetzen und zu beten oder auch selber sein Geld zu sammeln. Wo kann dieses Geld herkommen? Das können Gemeinden, können Freunde sein, die euch unterstützen. Das kann bei den meisten, ist in meinem Erfahrungsbereich ein Großteil die Familie, die Eltern, die Tante, der Onkel, der sagt, ich will es unterstützen, aber auch euer eigenes Geld, was ihr habt. Vielleicht habt ihr schon welches verdient. Ihr habt zumindest vielleicht irgend ein bisschen was auf dem Konto. Also ich finde es einfach auch gut und auch ein gutes Zeichen, wenn ihr sagt, okay, es soll auch mir ein Wert sein und nicht nur meine Gemeinde muss den Einsatz zahlen und ich gehe auf Null raus, sondern auch ich möchte mich dafür einsetzen. Man kann vorher einen Ferienjob machen, man kann nachher einen Ferienjob machen und da noch ein paar hundert Euro dazu verdienen und die damit reinbringen. So alles in allem, so als Hausnummer mal, ein Einsatz kostet pro Monat zwischen 400 und 800 Euro. Das habe ich mal so. Also das ist das, wenn ihr so überlegt. Und dann je nach Land, je nach Organisation und je nachdem, was alles drin ist, gibt es eben diesen Bereich. Zum Teil gibt es, vor allem bei den geregelten Einsätzen, was ich vorher sagte, FSJ, IJFD, gibt es Taschengeld. Das ist auch noch eine Frage, wie viel bekommt ihr da dann für eure Zeug, die ihr dort braucht. Und was vorher auch schon anklang, die Seminare. Es gibt bei den Geregelten auf jeden Fall, da ist es Pflicht, bei den Ungeregelten zum Teil Vorbereitungsseminare, Nachbereitungsseminare, zum Teil auch Seminare während des Einsatzes, in denen ihr vorbereitet werdet, in denen ihr begleitet werdet und den Einsatz am Ende dann auch reflektiert, damit es nicht nur irgendwas war, sondern dass ihr eben auch für euch was mitnehmt und gut vorbereitet werdet auf das, was kommt. Genau.
Stefan, danke. Also nutzt hier auf der Jumiko auch die Missionsausstellung. Da sind natürlich alle Missionswerke mit den Vertretern der Missionswerke da. Die beantworten euch alle Fragen, was auch missionswerkspezifisch ist. Surft auf den Internetseiten vorbei und wir haben ja auch unseren Blatt nachher zum Austeilen. Aber wir haben jetzt noch den dritten Block, wo wir gern hören wollen, wie das denn so ist, wenn man zurückkommt. Und da bitte ich doch mal die Julia als Erste zu berichten. Die berichtet natürlich erst von ihrem Einsatz und dann frage ich dich nachher und den Stefan, wie es war, zurückzukommen. Aber ja, jetzt schnuppern wir erstmal deinen Einsatz rein.
Genau, ich heiße Julia und ich habe nach der Schule, nach dem Abi, vor etwa 4 Jahren ein Jahr als Lern- und Familienhelferin in Kanada verbracht mit der Liebenzeller Mission. Genau. Da mit meiner Bewerbung irgendwas schief gelaufen ist, habe ich erst irgendwie auf Nachfrage ganz spontan einen Bewerbungsgesprächstermin bekommen. Und nach dem Termin war dann nochmal alles irgendwie anders, als ich eigentlich dachte. Weil eigentlich wollte ich so ein typisches Jahr für Gott machen, irgendwie in einem Missionsland und irgendwie nach Afrika oder so gehen. Aber letzten Endes bin ich dann eben in Toronto, der 5. größten Stadt in Nordamerika, gelandet. Genau, hier in Deutschland bin ich auch eher in einer ländlichen Gegend aufgewachsen und so war es doch ein großer Schritt, dann in die multikulturelle Großstadt zu ziehen. Genau, alles entsprach irgendwie nicht so ganz meinen Erwartungen, aber ich habe dann die Herausforderungen angenommen und ein Jahr mit Gott und für Gott in Kanada verbracht. Ich habe dort in der 5-köpfigen Missionarsfamilie gearbeitet, eben als Lern- und Familienhelferin. Und diese Missionare hatten eine Arbeit unter bengalischen Muslimen aufgebaut. Die Arbeit basiert sehr auf Beziehungen und daher mussten oft Besuche gemacht werden. Und teilweise gab es auch wöchentliche Treffen mit verschiedenen Familien. Bei diesen Treffen wurde vor allem darauf geachtet, dass sich die Bangladeschis auch wohlfühlen und eben unser Verhalten und auch alles, was wir tun, eben nicht anstößig ist, auch nicht anstößig an die Religion, aus denen sie kommen. Zum Beispiel wurde bei uns kein Schweinefleisch gegessen und kein Alkohol getrunken und auch eben bengalisches Essen zubereitet und auch die Kleidung, wie ihr hier sehen könnt, war eher traditionell von Bangladesch. Genau, neben den Aufgaben im Haushalt und dem Deutschunterricht mit den Kindern war meine Arbeit auch sehr von der bengalischen Kultur dann eben geprägt, also gar nicht so großstadtmäßig, sondern doch eher irgendwie asiatisch. Meine Aufgaben waren dabei sehr verschieden, von Kinderprogrammen über Gitarrenkurse und Ferienprogramme wie Osterfreizeiten oder dann einfach nur Plätzchen backen oder Spiele nachmittage veranstalten. Genau, hier sieht man auch noch ein Bild von dem Gitarrenkurs, wo echt viele Kinder echt begeistert dabei waren. Außerdem durfte ich Klavierunterricht für ein 7-jähriges Mädchen geben. Das war für mich auch eine Herausforderung, weil ich eigentlich gar nicht so gut Klavier spielen kann. Aber es hat gereicht, weil das Kind hat ja noch gar keine Klavierkenntnisse gehabt. Also konnte ich ihr echt was weitergeben. Und dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, jede Woche eine bengalische Familie zu besuchen und dort eben ja einen Eindruck zu hinterlassen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich wurde ab und zu zum Essen eingeladen und konnte sogar manchmal dann eine biblische Geschichte erzählen. Und das war auch sehr wichtig, weil ich dann eben echt eine gute Beziehung zu der Familie aufbauen konnte. Ja, ich durfte viele interessante kulturelle Begegnungen erfahren und kam eben auch in Kontakt mit dem mir noch weitgehend fremden muslimischen Glauben. Es war nicht immer leicht und ich habe echt auch gelernt, auf Gott zu vertrauen, weil was sich vielleicht relativ banal anhört, war zum Beispiel, dass ich mit der Wohnsituation sehr herausgefordert war, da ich eigentlich konnte ich in einem Apartment leben mit Gleichaltrigen zusammen, was sich ja eigentlich ganz nett anhört. Aber ich habe mich dort einfach nicht wohlgefühlt und war oft am Zweifeln, ob das überhaupt jetzt so alles passt oder ob das irgendwie alles stimmt. Und da durfte ich erleben, dass Gott sogar die komplette Wohnsituation auf den Kopf stellen kann. Und ja, also es war echt beeindruckend. Die Zeit hat sich gelohnt und ich habe für meinen Glauben auch viel mitgenommen und wurde von der Kultur fasziniert, die mich bis heute noch nicht losgelassen hat. Die letzten Jahre habe ich damit verbracht, ein Studium abzuschließen. Aber das Ausland und vor allem auch das Land Bangladesch hat mich nie losgelassen. Ich habe mir jetzt den Studienabschluss sogar unbewusst so zurechtgelegt, dass ich nach dem Bachelor jetzt noch Zeit habe, bevor das Masterstudium anfängt, dass ich nochmal einen Auslandseinsatz reinpasst. Und so stehe ich jetzt hier und morgen fliege ich mit 5 anderen Mädels nach Bangladesch, um dort die Menschen mit Gottes Liebe zu begeistern. Also genau, so ein Einsatz kann sehr prägend sein, auch zukunftsmäßig. Genau.
Amen. Klasse. Danke, Julia. Und jetzt kommt noch der Stefan, last not least. Stefan, was hast du erlebt?
Ja, ich war in der Côte d'Ivoire oder auch Elfenbeinküste. Ich wurde schon öfters gefragt, ob das dasselbe ist. Das ist dasselbe, das ist nur Französisch und heißt so viel wie Küste des Elfenbeins, logischerweise. Das Ganze ist in Westafrika und dort lebte ich im Norden in einem größeren Dorf mit dem schönen Namen Niakara Mandugu. Vielleicht eine Geschichte zu Anfang. Ich bin auch viel rumgereist und wir haben mal ein Dorf besucht. Das war früher mal mitten im Busch. Das war früher mal die muslimische Hauptstadt Westafrikas. Also es gab dort sehr viele alte Moscheen. Und seit kurzem entstand dort auch eine kleine Gemeinde. Also wirklich eine sehr kleine Gemeinde, so im Strohhüttenformat. Und die haben wir dort besucht. Und auf dem Rückweg kamen wir in so eine Polizeikontrolle. Und als der Beamte mich entdeckte, hat er sich gefragt, was macht dieser kleine weiße junge Mann in meinem Land? Der muss doch bestimmt Drogen schmuggeln. Also hat er mich herausgerufen, hat mich befragt, hat mich meinen Rucksack auspacken lassen, so lange, bis ich auf meine dicke, fette Studienbibel gestoßen bin. Dann wusste er, dass ich keine Drogen schmuggle und wir kamen ins Gespräch darüber, was ich wirklich in seinem Land machte. Und ich habe ihm erzählt, dass die Einheimischen für unser Programm, für unser Team ein Wort hatten. Und das Wort heißt Benkadi, das ist auf der Handelssprache dort in Djula. Und wörtlich bedeutet das so viel wie Ben bedeutet fallen und Kadi bedeutet süß. Also es macht es erstmal wenig Sinn. Aber es bedeutet so viel, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen eine Einheit werden, dann ist das etwas Süßes, etwas Gutes, etwas, was man genießen kann. Und ich denke, dieses Wort Benkadi beschreibt ziemlich gut, was unser Programm war. Was wir nämlich machten, wir lebten zusammen mit Afrikanern. Wir machten alles wie sie, wir verrichteten unser Geschäft wie sie, wir arbeiteten mit ihnen, wie ihr sehen könnt, waren wir mal bei der Reisernte dabei, da haben wir Reis geklopft. Wir wurden Teil afrikanischer Familien, wir bekamen auch afrikanische Namen, meine hört sich ziemlich asiatisch an, Sinchaue. Ja, das war unsere Hauptaufgabe. Hier seht ihr, nächstes Bild, meine afrikanische Familie, wobei man den Familienbegriff eher ein bisschen gedehnt sehen muss. Zum Beispiel war mein Gastfahrer Maurer und deswegen lebten auch seine Auszubildenden mit uns im Hof. Mit einem habe ich auch eine Matratze geteilt und eine Frau auf dem Bild, die kenne ich auch nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, wie die da reingeraten ist. Ja, und bei meinem Gastvater, noch zurück nochmal, weil mein Gastvater Maurer war, war es auch eine meiner Aufgaben, mit ihm als ein neuer europäischer Sohn mit auf den Bau zu gehen. Und ansonsten habe ich noch mit der lokalen Kirche in Niakara, haben wir so Projekte gestartet, haben wir viel mit den Kids gemacht, so Camps organisiert und sowas. Darauf möchte ich jetzt aber weniger den Fokus legen, sondern mehr auf diesen jungen Herrn. Das ist mein afrikanischer, muslimischer Freund Hermann. Hermann zählt zu meinen besten Freunden. Und Hermann ist außerdem auch weise, also seine Familie lebt nicht mehr. Und nun ist es so auf den Dörfern, dass es keine Waisenhäuser gibt, was mich sehr gewundert hat, weil es sehr viele Waisen gibt, weil da auch Krieg war. Anders als in den Städten, dort gibt es Waisenhäuser. Und Hermann hat mir erzählt, nö, die brauchen wir ja nicht, weil er wurde von, wie selbstverständlich, von einer Familie aus seinem Dorf aufgenommen. Und die nennen jetzt ihn seinen Sohn. Und für Hermann ist es entscheidend, wer ihn versorgt und dass er versorgt ist. Und auch ich wurde von einem Einsatz, habe mich nicht selbst versorgt, hätte ich auch gar nicht gekonnt, sondern eine afrikanische Familie hat mir Schutz gegeben. Eine afrikanische Familie hat für mich gesorgt. Das haben sie getan, weil sie Gott lieben. Ja, die Kirche, nächstes Bild. So ist es auch. Ja, unter den Ivoren habe ich erst gemerkt, was es ist, eine Einheit zu sein, als eine Einheit zu leben. Und auch als Gemeinde ist es sehr wichtig. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, gab es dort viele Baustellen, es gab dort viele Probleme, Prostitution, Animismus, also mit bösen Geistern und so weiter. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen als missionarischer Einzelkämpfer gesehen, der dort alles so ein bisschen retten muss, bis ich gemerkt habe, dass Gott in diesem Land schon eine ganze Kirche erweckt hat, mit der es galt, nicht für sie zu arbeiten, sondern sich mit ihr zu verbinden, weil Christus uns eint. Und es ist auch irgendwie so da, dass nur irgendwie der Pastor und der weise Missionar die Bibel lesen können und sie verstehen. Und deswegen habe ich so eine Art Jüngerschaftskurs auch angefangen, mit jungen Männern, die ich wirklich, mit denen ich dann Bibel gelesen habe, die dazu motiviert habe, das selbst zu verstehen und dann andere Menschen anleiten, genau dasselbe zu tun. Und das war irgendwie voll was Kleines, aber es hat es voll gebracht. Also nicht, weil ich jetzt viel gemacht habe oder so, sondern weil ich mit ihnen verbunden war und ja, weil ich sie machen ließ. Und dazu möchte ich euch auffordern, wenn ihr euch jetzt bewerbt und dann irgendwo hingeht, dass ihr euch mit den Menschen dort verbindet, dass ihr mit ihnen arbeitet, dass ihr eine Familie werdet, dass ihr Benkadi werdet, also weil ihr eine Familie sind in Christus. Ja.
Jo, herzlichen Dank auch dir, Stefan. Julia. Genau, wie war es denn zurückzukommen? Kannst du da noch ein paar Worte sagen, Stefan?
Ja, das war Anfang sehr holprig, also gesundheitlich, weil ich hatte kurz vor meinem Rückflug einen Malariaschub und ich habe mir fest vorgenommen, das erste, was ich esse, ist ein saftiges Steak, aber dann hat es leider nur zu einer Tomatensuppe gereicht. Ja, soweit zum Kulinarischen, was allerdings sehr schwierig war. Also ich hatte jetzt nicht wirklich einen Kulturschock, also nur weil ich jetzt mein Klopapier nicht mehr in eine Bücherei kaufen musste, so wie dort in Afrika, sondern wieder ganz normal, war es kein Kulturschock, aber was schwierig war, dass ich mich verändert hatte, dass ich ja, davor haben mich schon viele Leute nicht verstanden, aber danach noch weniger. Es war irgendwie so, dass man den Boden doppelt irgendwie von den Füßen weggezogen hat bekommen. Und man hat irgendwie nicht mehr so das Gefühl, irgendwo heimisch zu sein am Beginn. Das ist vielleicht aber gar nicht so schlecht. Dann merkt man nämlich, dass es viel wichtiger ist, zu wem man gehört, nämlich zu Gott. Und das durfte ich bei meiner Rückkehr erleben.
Schön. Sieht man Deutschland mit anderen Augen, wenn man zurückkommt, Julia?
Klar, also es fällt einem natürlich auf, was so typisch deutsch ist und was vielleicht auch nicht so optimal läuft hier. Aber ja, ich fand auch ganz krass, da ich in Kanada eben diese Beziehungskultur miterlebt habe, eben ja diesen Unterschied hier zwischen Leistungskultur und Beziehungskultur irgendwie mitzukriegen. Und was mir auch noch ein Punkt ist, ist ja, dass eben im Hinblick auf Flüchtlinge in Kanada doch vieles anders war, weil es dort war es völlig normal, dass es multikulturell ist. Und also genau, wir haben dort auch ab und zu dann im Flüchtlingsheim geholfen, weil da hat genau der Missionar auch seinen Einsatz gehabt. Und dann, ja, also das ist in Deutschland doch auch anders, nicht so multikulturell.
Man ist nie so deutsch wie im Ausland, das merkt man dann erst. Und dann sieht man, versteht man Deutschland auch erst besser, wenn man zurückkommt. Aber ihr seid jetzt vielleicht alle ganz heiß geworden auf Kurzeinsätze. Wir blenden mal kurz ein die Missionswerke, die hier jetzt mitgemacht haben und die ihr unten auch in den Ständen in der Missionshalle, vielen Dank ihr beiden, ja, finden könnt. Klick einfach mal durch, weil die Zeit ist jetzt auch auf ein Vollmaß gekommen. Genau, da sind sie nochmal alle, genau. Sprecht die einfach an und bedient euch, wenn ihr jetzt gleich rausgeht mit dem Infoflyer. Ich denke, das war eine runde Sache. Ihr könnt in die Startlöcher gehen, erzählt es weiter. Genießt den Tag noch, Gottes Segen euch. Danke fürs Kommen.